Nutzt du TikTok?
Ja, gerne und viel.
Und wie lange hältst du so am Stück durch?
Wenn ich das so genau wüsste, eine Stunde bestimmt.
Boah, das schaffe ich nicht. Da geht bei mir mein Hirn in Streik irgendwann.
Ja, wobei ich merke, dieser Algorithmus, der fasziniert mich sehr, weil das ist nach meiner Erfahrung wirklich der beste. Und was einfach durch das Nutzen entstanden ist, ist, dass ich eben nicht nur Kleinkram kriege, sondern ich kriege durchaus auch längere Videos, die mich interessieren, ob das Musikbereich ist, ein interessanter Vortrag. Und dadurch sind, wenn ich sage, ich bleibe da eine Stunde dran, dann auch so Sequenzen von 10 Minuten drin. Ich finde einfach viele Sachen, die mich interessieren.
Dann habe ich einfach nie lange genug durchgehalten. Weil die Sachen, die ich kriege, interessieren mich nicht und sie sind sehr kurz.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesem Podcast Menschen ein, die etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Heute ist bei mir Robert Amlung. Er ist beim ZDF der Digitalbeauftragte und er hat ziemlich große Ideen, was wir irgendwann mit unserem Rundfunkbeitrag noch so bezahlen werden, also außer Radio und Fernsehen und Online-Inhalten. Er arbeitet nämlich gerade an einer neuen Debattenplattform. Wenn wir in sozialen Medien diskutieren, dann ja meistens bei Insta oder TikTok oder YouTube und die gehören alle zu großen Tech-Firmen. Robert Amlung fände es gut, wenn es eine öffentlich-rechtliche Alternative dazu gäbe. Und die ersten Ideen dafür testet er gerade schon im Projekt ZDF Spaces. Da geht es erstmal nur darum, dass NutzerInnen Meinungen zu bestimmten Themen äußern. Aber in ein paar Jahren könnte daraus ein Netzwerk werden, in dem Leute auch eigene Inhalte hochladen. Ich will in dieser Folge herausfinden, was die neue Testplattform anders und besser machen soll. Und wir sprechen darüber, dass bei Online-Diskussionen eigentlich vieles genauso läuft, wie wir es aus dem echten Leben kennen. Also von Elternabenden, Konferenzen oder auch Vereinssitzungen. Und da schaffen wir es ja auch meistens, vernünftig zu diskutieren, ohne uns zu beleidigen. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Du bist ein öffentlich-rechtliches Gewächs, ARD, dann Arte, dann ZDF. Und eines der ersten Sachen, die ich total interessant fand in deinem Lebenslauf, war Aufbau der Internetredaktion der Tagesschau. Das war 1996, da war ich 6. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Was stand da in dieser Redaktion? Was haben die da gemacht? Ich bin ein bisschen gescheitert. Erzähl mal.
Ja, das fing an sogar schon ein Jahr früher natürlich, brauchte Vorlauf. Und begann damit 1995, dass das Internet eben überhaupt verfügbar wurde für jedermann. Und für mich der ganz persönliche Durchbruch für beruflich jetzt fürs Internet war, dass ich 1995 zum ersten Mal ein Bewegtbild-Video im Internet sah. Und als ich das sah, war mir klar mit meinem technischen Background, das wird für uns als Fernsehsender groß. Und damit bin ich zum Chefredakteur gegangen, das war damals Ulrich Deppendorf, und sagte, übrigens, dieses Internet wird videofähig. Das wird für uns als Fernsehsender eine spannende Sache. Wir sollten die Tagesschau jetzt irgendwie im Internet senden. Guckte der mich an und sagte, ja, lass uns das machen. Was brauchst du dafür? Sag ich, naja, ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit zuerst mal. Und muss ich jetzt rauskriegen, was man da machen muss, weiß ich ja noch nicht. Und dann sagte er, dann krieg ich mal raus. Und daraus haben wir dann die erste Website gebaut. Noch nicht mit einer großen Redaktion dahinter. Also es ging nicht darum, vom Anfang an quasi jetzt eigene Inhalte zu machen, sondern es ging zuerst mal darum, einfach die 17 Uhr, die 20 Uhr und die Tagesthemen auf Abruf im Internet zur Verfügung zu stellen. Das war das erste Angebot, das wir unter tagesschau.de zum 1. August 96 dann scharf geschaltet haben.
Gab es da Leute, die das geguckt haben? Also außer jetzt so Nerds?
Ja, es gab von Anfang an Leute. Das waren auch nicht nur Nerds. Das war ja genau der Moment. Das Internet wurde breit verfügbar. Es kamen ja in der Zeit auch Spiegel und Zeit und die anderen deutschen Pioniere. Und deswegen war das der Anfang des Massenpublikums. Das konnte man 1995 merken, dass das da passierte.
Das heißt, Innovation oder auch mit der Zeit gehen, öffentlich-rechtliche weiterentwickeln, dass sie in die Zeit passen. Das war schon ganz früh angelegt. Und jetzt großer Zeitsprung ins Jetzt. Jetzt beschäftigst du dich mit Online-Debatten. Und ich habe natürlich in der Vorbereitung erstmal geguckt, welche Social-Media-Kanäle du so hast und auf LinkedIn, auf X und auf Blue Sky geguckt. Und mein Eindruck war, du bist aber nicht jemand, der sehr gerne selber im Internet rumkommentiert oder da viel anderen Leuten unter ihre Beiträge Kommentare schreibt. Eher
Nein,
nicht, oder?
Ich gehöre zu der Gruppe, die wir im Projekt Wallflower nennen. Wallflower, Mauerblümchen.
Ah, Mauerblümchen, ja.
Mauerblümchen. Mhm. Das ist eine recht große Gruppe. Wir haben natürlich unsere Audience Analysis gemacht und unsere Typen gebildet, damit wir wissen, wen wir in der Zielgruppe wie ansprechen wollen. Und die Wallflowers sind extrem wichtig, weil es viele sind, weil sie als Publikum eben wichtig sind für die ganz vielen Selbstdarsteller, die wir ja auch brauchen. Und die Wallflowers sind aber extrem empfindlich. Die wollen nicht zum Beispiel zu sehr in eine Debatte reingezogen werden, wo der Ton irgendwie beleidigend wird oder grob. Da gehen die weg. Und wenn die sich mal beteiligen, dann nur, wenn wirklich alles stimmt. Und das beschreibt auch durchaus mein Verhalten im Internet.
Dann lass uns direkt auch auf die Gegengruppe gucken. Wer sind die Leute, die gerne kommentieren? Und wie groß ist die Gruppe? Also als Bild hätte ich jetzt immer irgendwie so einen Rentner mit zu viel Zeit oder AktivistInnen. Das wären so meine zwei Gruppen im Kopf. Trifft es das?
Nein, also ich meine, die mit zu viel Zeit müssen nicht Rentner sein.
Okay.
Es gibt, ein Kollege sagte immer, der viel Moderation im Social-Bereich auch gemacht hat, 3% der Leute machen 80% der Probleme.
Mhm.
Und es gibt einfach so eine Art von Menschen, die einfach ständig irgendwo etwas sagen müssen. Und die sind natürlich massiv auch am Posten. Das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, was die digitale Welt angeht. Die sind so. Die sind auch, wenn man die in einer normalen Gruppe hat, so. Und die würde ich unterscheiden dort, die Leute, die eben so sind, in zwei Gruppen dann nochmal. Das sind einerseits die, die nur meckern wollen, die also nur zerstören wollen. Aus persönlichem Frust, aus gekränkter Eitelkeit, aus schlechter Verdauung oder was immer irgendwie gerade der Grund ist. Und dann gibt's eben Leute, die wirklich an einer guten Debatte interessiert sind, ne, die einfach auch intellektuell weiterkommen, die neue Ideen kennenlernen wollen, andere Perspektiven. Und natürlich ist die Kunst, dann aus diesen beiden viel Veröffentlichern, aus diesen beiden Gruppen, irgendwo diejenigen, die nur destruktiv unterwegs sind, halt zu bremsen und den anderen aber den Raum zu lassen für ihr Engagement. Und das ist das, was wir eben auf der anderen Seite des Spektrums dort auch versuchen. Die Leute, die eben nur destruktiv sind, die wollen wir nicht.
Und damit sind wir mitten in dem Projekt, was ihr gestartet habt. Ich versuche das mal in meinen eigenen Worten zu beschreiben. Du kannst danach gerne korrigieren. Also, es ist ein internationales Forschungsprojekt, ist es gestartet, zusammen mit öffentlich-rechtlichen Sendern in der Schweiz, in Kanada, inzwischen auch in Australien. Belgien ist auch dabei, die ARD inzwischen auch und das ZDF eben. Und ihr wollt, ich sage jetzt mal, eure Mediatheken zu Debattenräumen umbauen, sodass die Diskussion über eure Inhalte nicht mehr auf YouTube, X oder sonst wo stattfindet oder auf Facebook, bei Meta, sondern mehr in öffentlich-rechtlichen Räumen. So.
Korrekt, mit der einen Ergänzung, dass es nicht nur um die Mediatheken geht, ne, sondern wir haben in der Regel eigentlich alle öffentlich-rechtlichen Anstalten zwei Plattformen. Eine, die eben eine Streaming- und oder Audio-Plattform ist, für die Radio haben. Und eben eine, die eine Nachrichtenplattform ist, wo logischerweise dann auch der Textanteil höher ist. Unsere Idee ist, dass die Tools, die wir bauen, in beiden Fällen funktionieren.
Das heißt, ihr wollt einen besseren Debattenraum kreieren, als ihn die großen kommerziellen Tech-Plattformen aktuell bieten, oder?
Wir wollen einen Debattenraum bieten, in dem es anständig zugeht. Und ich benutze ganz bewusst dieses etwas altmodische Wort, weil ich glaube, dass dieser menschliche Anstand, dieses respektvolle Miteinander umgehen, etwas ist, was in den anderen fehlt. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Das kann man begründen, warum man vielleicht das eine besser oder schlechter findet. Das ist hier aber nicht der Punkt. Sondern für gelingende Kommunikation braucht es einen Platz, wo man sich zuhört und wo es überhaupt die Chance gibt, dass eine Debatte zu einem produktiven Ergebnis führt. Und da sind wir einfach dann auch an dem Punkt, warum wir als Öffentlich-Rechtliche, naja, das zu unterstützen, das haben wir im Auftrag. Das ergibt sich aus unserem Auftrag als öffentlich-rechtliche Sender. Wir sollen die Demokratie fördern, wir sollen dafür sorgen, dass Öffentlichkeit entsteht, dass Öffentlichkeit so funktioniert, dass sie für die Demokratie nutzbar ist. Und das versuchen wir eben auch mit den Debattenräumen, so wie wir sie gestalten. Und da wir merken, dass die großen amerikanischen Anbieter eben ihre Debattenräume nach anderen Kriterien gestalten, weil sie Geld verdienen wollen. Und vor allem, weil sie Geld verdienen wollen und Geld verdienen wollen. Alles andere ist denen völlig egal. Haben wir dort eben die Möglichkeit, mit anderen Kriterien, anderen Erfolgskriterien, anderem Ziel zu agieren. Das schaffen wir aber nur, wenn wir es auch selber technisch in der Hand haben. Weil die Möglichkeiten, quasi das auf den großen Plattformen irgendwie Huckepack zu machen, sind relativ klein. Das haben wir ja alles auch probiert. Das machen wir auch weiter. Aber es mal richtig anders zu bauen, das können wir nur auf den eigenen Plattformen.
Wie realistisch das ist oder ob das nicht auch ein bisschen größenwahnsinnig ist, da können wir gleich gerne noch mal länger drüber reden. Aber ich würde erstmal verstehen gerne, was genau ihr da macht, weil ihr habt euch ja quasi so Schritt für Schritt durchprobiert und ganz viele Sachen ausprobiert, um einfach so Räume besser zu gestalten. Und eine der ersten Entscheidungen, die ich interessant fand, war, jeder, der bei euch kommentiert, oder vielleicht muss man vorher noch mal dazu sagen, es ist ja erst ein Testprojekt. Ne? Das ist vielleicht noch mal wichtig zu betonen. Man kann das zum Teil schon unter einzelnen Seiten finden. Das habt ihr getestet bei der Frauenfußball-EM zum Beispiel unter Beiträgen. Aber wir reden jetzt erstmal über ein Zukunftskonstrukt, ein Gedankengespinst, etwas, was entstehen und wachsen soll. Das ist richtig, ne? Genau.
Ja, also wir haben ein Minimum Viable Product, ne, nach der klassischen Startup-Logik. Ne,
was ist ein Minimum Viable Product?
Das ist ein Produkt, das als Produkt schon funktioniert, aber eben nur die Minimalvoraussetzungen mitbringt, damit man es benutzen kann. Mehr ist noch nicht gebaut. Ne? Das heißt, wir sind aber immerhin nach 2 Jahren an den Punkt gekommen, dass wir unsere Ideen mal so weit haben, dass es mit einem Minimalset funktioniert. Das ist das, was wir jetzt testen. Aber haben natürlich noch viel vor uns, weil vieles auch noch fehlt.
Genau, aber das heißt, man kann sich schon angucken, es können schon Leute diskutieren und sich austauschen. Und was ich am interessantesten fand, was mir direkt aufgefallen ist, es geht anonym. Das ist ja schon eine Entscheidung, die ich interessant finde, weil man auch sagen könnte, das ist eines der großen Probleme der großen Plattformen. Jeder darf da rumpöbeln und muss da nicht mal seinen Namen darunter schreiben.
Das war so eine klassische 51-49 Entscheidung im Projekt, wo wir lange diskutiert haben.
Also auch international diskutiert,
ja,
mit allen Partnern. Ne?
Immer mit allen. Wir sind immer auch am Schluss einstimmige Entscheidungen, einhellige Entscheidungen aller im Konsortium. Was auch gar nicht so ein Problem ist, weil die Grundprobleme in allen Ländern die gleichen sind. Was die Klarnamenpflicht angeht, war für mich ganz persönlich der entscheidende Punkt, dass jemand aus einer vulnerablen Gruppe mir mal sagte, ich will mitdiskutieren, aber ich habe so schlechte Erfahrungen mit Klarnamen gemacht als jemand aus einer vulnerablen Gruppe, dass du mich faktisch ausschließt, wenn du Klarnamenpflicht verlangst.
Weil ich mich in Gefahr begeben würde, wenn ich meinen Namen dann nenne. So, ja.
Und das war so ein Moment, wo ich sehr ins Nachdenken kam, weil ich sagte, naja, das ist natürlich überhaupt nicht das intendierte Ergebnis. Und jetzt einfach nur zu sagen, ist mir egal, fand ich schwierig in dem Fall, weil das ist ein legitimes Interesse einer Minderheit. Und Minderheitenschutz gehört auch zur Demokratie. Viele haben damit natürlich kein Problem, auch klar. Ne? Aber dann gab es noch so ein zweites Ding. Klarnamenpflicht heißt eben auch, ne, dass man zum Beispiel einen ausländischen Vornamen, wenn man ihn nun mal trägt, ja auch mitposten muss. Das verändert auch die Debatte. Ne? Mhm. Und das sind alles Effekte, die wir nicht haben wollten. Und natürlich, klar, diejenigen, die sich dann verstecken und so, das hat man als Problem. Deswegen sage ich 49-51 Entscheidung. Aber die 51 waren eben dann doch zugunsten der Möglichkeit, eben auch unter Pseudonym zu veröffentlichen.
als ich mir so angeguckt habe, was ihr noch so für Tools eingebaut habt, jetzt testweise, dann hatte ich den Eindruck, es ging euch zuallererst erstmal drum, so Debatten zu strukturieren, so ein bisschen aufzuräumen, dass man sich besser zurechtfindet. Also ihr habt unter anderem eingeführt, dass man, wenn man kommentiert, sich selbst eine Rolle zuschreiben kann oder eine vorgegebene Rolle annehmen kann. Bin ich betroffen? Bin ich Experte? Habe ich mit gar nichts was zu tun? Man kann sich auch einordnen auf einem Spektrum, wenn man möchte. Ob man zustimmt, ein bisschen zustimmt, gar nicht. Und dann kann man sich zum Beispiel nur Antworten anzeigen lassen, die der eigenen Meinung entsprechen, der Gegenmeinung. Also es ging erstmal drum, überhaupt in diesem Debattenwust einen Überblick zu verschaffen, oder?
Das ist eine ganz wichtige Funktion. Wir haben natürlich mehrere Pisten, wie wir da rangehen, dass wir eben den Raum so gestalten, wie wir es vorhaben. Und diese Strukturierung der Debatte, die ist jetzt eigentlich gar nicht irgendwie etwas, was mit Anstand oder mit den ganzen Zielen was zu tun hat. Das ist eher eine Usability-Frage, dass eine gelingende Debatte einfach auch eine gewisse Übersicht braucht. Das ist etwas, was wir versuchen. Ein ganz wichtiger Punkt allerdings ist, also gerade bei dem, dass man sich verorten kann, aus welcher Perspektive trage ich denn zu dem Gespräch bei? Wir wollen natürlich schon versuchen, auch darüber auch diejenigen mit ins Gespräch zu ziehen, die aus welchen Gründen auch immer zuerst mal nicht vorkommen. Das kann sein, weil sie gar nicht da sind, klar, dann haben wir halt Pech gehabt, aber es kann auch sein, dass sie aus irgendwelchen Gründen meinen, dass ihre Meinung hier nicht gewünscht wird oder sich nicht trauen, ne? Auch ein wichtiges Thema, was auch völlig legitim ist, ne? Man traut sich nicht immer. Und deswegen ist in diesem Gedanke dieser verschiedenen Perspektiven auch drin, dass wir redaktionell zum Beispiel auch dann eingreifen könnten, moderierend und sagen, guck mal, jetzt haben, nehmen wir mal so Beispiel Schule, ne? Wir haben Diskussionen über Schule und es haben ganz viele Schüler gepostet, aber kein Lehrer. Dann würden wir aufrufen und sagen, liebe Lehrer da draußen, was sagt ihr denn dazu? Das wäre doch hilfreich für die Diskussion, auch eure Position zu kennen. Und darüber kommt man dann zu etwas, und das ist schon ein Ziel, das wir sehr wichtig finden in unserem Debattenraum, zu einer Vielfalt und auch einer gewissen Vollständigkeit der Perspektiven.
Also vorausgesetzt, man kriegt die dann auch, ne? Also da muss man die Lehrer auch finden, ja.
Aber ich möchte auch gern dabei Leute hören und sichtbar machen in der Plattform, die auch möglicherweise eben nicht dem Mainstream entsprechen oder auch sich in einer wirklich kontroversen Art und Weise äußern, die mir auch nicht gefallen muss. Aber immer unter der Voraussetzung, dass es einfach ein anständiges Gespräch ist mit Respekt voreinander, soll bitte alles geäußert werden. Wir machen keine Zensur. Wir wollen die volle Bandbreite der Meinungen haben, und zwar wirklich von links außen bis rechts außen. Die Schranke ist, wenn es natürlich gegen die Demokratie geht. Ne? Klar, da sind wir alle aktiv. Aber solange es in dem Rahmen des Grundgesetzes bleibt, sind natürlich auch Meinungen, die kritisch sind gegen Impfen, gegen Ausländer, zulässig. Solange sie anständig
Meinungen
so vorgebracht werden.
Meinungen gegen Ausländer sind zulässig?
Ja, klar. Das müssen wir schon aushalten. Ich meine, wenn Leute sagen, wir haben zu viele Ausländer in diesem Land, dann ist das zunächst mal eine zulässige politische Meinung.
Genau, in der Form schon. Ne? Wenn man jetzt sagt, alle Ausländer sind doof, dann würde ich sagen, da endet.
Voilà. Da kommen wir genau an die Grenze. Es muss anständig bleiben. Es muss im Rahmen des auch von der Grundgesetzordnung Vorgesehenen bleiben. Wenn ich anfange zu hetzen, dann geht sofort die KI-Moderation los und das wird gar nicht erst veröffentlicht. Das haben wir ja auch eingebaut. Das heißt, in dem Moment, wo die Tonalität kippt und die Leute einfach anfangen, entweder so richtig billige Parolen zu bringen nach dem Motto, schmeißt doch die ganzen Flüchtlinge wieder raus, ne? Bis hin zu NS-Codes und solchen Geschichten, auch da sind wir sehr, sehr sensibel. Das alles wird von der KI-Moderation verhindert. Man kann dann immer noch sich an den menschlichen Moderator wenden, den gibt's, und sagen, das ist nicht gerecht, der kann dann nochmal persönlich drauf gucken. Ne, aber das wollen wir natürlich alles nicht haben. Aber wie gesagt, solange diese Grenze nicht erreicht ist, sind alle Meinungen zulässig, selbstverständlich.
Ich hänge gerade gedanklich noch so ein bisschen bei dieser Idee, überhaupt erstmal Ordnung in eine Debatte zu bringen, weil das ist ja die Voraussetzung, dass ich überhaupt Lust habe, wenn ich das öffne und ich sehe, da sind schon 300 Kommentare, überhaupt erstmal zu verstehen, wo ist der Punkt, wo kann ich hier einsteigen, so. Und ich finde, es scheitert ja oft auch gar nicht unbedingt an Perspektivenvielfalt, sondern zum Beispiel daran, dass irgendjemand die Debatte auf irgendein Nebengleis zieht, ein ganz anderes Thema aufmacht und dann verhaken sich meinetwegen zwei oder drei Leute in so einer Partikulardiskussion und dann ist die Debatte für alle anderen kaputt. Wie lässt sich sowas verhindern? Da sind wir ja noch weit weg von Hass und Hetze, ne?
Ja, ja, da haben wir zwei Sachen, die wir ganz konkret machen. Das eine ist, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dass es nur einen Beitrag pro Nutzer gibt, pro Thema. Das heißt, diese Vielschreiber, die können zwar antworten auf die Beiträge von anderen, sie können aber nicht die ganze Diskussion zuspammen mit Massen von eigenen Beiträgen. Das geht einfach nicht. Und immer unser Vorbild dabei ist die reale Welt, ne, weil die ganzen Diskussionen und also die ganzen Probleme, die man dann hat mit solchen Diskussionen, die sind ja nicht neu. Ne, also stellt man sich irgendwie einen Raum mit 30 Leuten vor und es wird diskutiert, da gibt es auch genau diese Typen, ne, die einfach diese Diskussion dominieren. Und wie man so eine Situation löst, ist hinreichend bekannt und über Jahrhunderte hinweg eingeübt. Da muss einer die Moderatorenrolle einnehmen und den Menschen bremsen und sagen, stopp, die anderen müssen jetzt auch gehört werden und so weiter und so weiter. Und das versuchen wir nachzubilden.
Aber Stichwort Moderation, du hast es jetzt so nebenher quasi eingeführt. Die KI moderiert dann und guckt dann, dass da nichts Falsches kommt und das ist auch keine Zensur. Und am Ende gibt's menschliche Moderation. Da fallen mir jetzt ganz viele Fragen ein. Von Manpower, wie kriegt man genug Leute hin? Da scheitern ja auch die großen Plattformen dran. Bis hin zu, wie gut kann eine KI sowas lernen und sowas Entscheidendes auch selber festzulegen, was es erlaubt und was nicht.
Also wir probieren das mit dem Stand der KI, wie es heute ist. Das ist in dem Fall jetzt aktuell eine Google-KI, die wir dafür nutzen. Aber es gibt auch andere, die wir auch einsetzen könnten. Also wir sind nicht auf Google angewiesen. Und wir sind da sehr am Feintunen. Ne? Also die Grundtonalität zu erkennen, funktioniert schon mal sehr zuverlässig. Auch sowas wie bestimmte Reizworte zu erkennen, einfach zu gucken, hier an den Stellen wird's normalerweise sowieso schwierig und so, das geht auch gut. Das ist schon ganz gut drin. Wo wir noch sehr am Schrauben sind, ist der Schwellwert. Ne? Also ab wann schlägt die an? Da sind wir auch von Anfang an sehr im Nutzertesting aktiv. Und bisher haben die Nutzer uns überwiegend gesagt, macht's eher mal scharf, ne, dass wir überhaupt einen funktionierenden Raum haben. An ein paar Stellen haben wir jetzt gemerkt, haben wir es zu scharf gemacht, dann müssen wir wieder lockern. Das ist noch so ein Feintuning-Prozess, der sicherlich noch weit ins nächste Jahr reingeht, bis das wirklich sitzt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist die Technik schon sehr, sehr weit und letztlich auch sehr zuverlässig benutzbar. Und der Fall eben, dass man einen menschlichen Moderator immer ansprechen kann, ist wichtig, ne, weil wie jede Technik, die ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Ne, wir hatten so ein paar Fälle jetzt auch, wo aus irgendwelchem Grund, den niemand mehr nachvollziehen konnte, plötzlich was geblockt wurde, was völlig okay war. Für den Fall braucht es dann halt den menschlichen Moderator. Aber grundsätzlich ist die Erfahrung jetzt mit dem Stand der Technik positiv und wir glauben, dass unsere Ansprüche, die wir da haben, also auch die der Nutzerinnen und Nutzer, über Technik abbildbar sind.
Dann lass uns mal weiterdenken. Also angenommen, ihr bekommt es hin, in dem Projekt einen Debattenraum zu schaffen, wo regelmäßig Debatten nicht entgleisen oder ausarten, sondern womöglich sogar konstruktiv sind, zu Austausch führen, zur Meinungsbildung nach öffentlichem rechtlichem Auftrag. Ja, und jetzt ist die Frage, alle Debatten, die gerade so stattfinden, finden ja auf den großen Plattformen statt. Meistens ist am Anfang irgendein Hype. Auf einmal sind dann alle bei. Erst war es Facebook, dann Insta, dann war es TikTok. Brauchst dann den Hype, dass es auf einmal die ARD-ZDF-Mediathek ist, wo man kommentiert? Also ich sehe noch nicht so ganz, wie die Relevanz dann kommen soll für das, was ihr entwickelt.
Unsere Idee ist, aus der Nische zu wachsen. Ja, wir haben also uns lange beschäftigt mit Leuten, gerade bei New Public auch, die in Amerika Erfahrung haben mit dem Aufbau von sozialen Netzwerken. Wir haben solche Leute.
Die gemeinnützige Organisation, mit der ihr zusammenarbeitet, ne, in diesem Projekt.
Korrekt, exakt. Und da sind ja Leute drin, wie Eli Pariser, der den Begriff Filterbubble erfunden hat. Da sind Leute drin, die haben bei Facebook lang gearbeitet. Also wir haben Leute mit viel Erfahrung mit den Plattformen, die es gibt. Und die haben uns gesagt, wir müssen einen Fehler vermeiden. Wir dürfen nicht zu schnell wachsen. Weil ein schnelles Wachstum ist ein Strohfeuer, das kriegt ihr nicht auf der Zeitachse verstetigt. Das bleibt kurz und dann seid ihr wieder weg.
Wir erinnern uns an Clubhouse, ne? Diese Audio-Diskussionsplattform. Alle wollten dahin und auf einmal war es weg vom Fenster wieder. Mhm. Ja.
Und deswegen sind wir gar nicht darauf aus, im Moment riesige Projekte zu machen oder große Communities sofort aufzubauen. Sondern wir arbeiten in kleinen Communities, themenbezogen und probieren zuerst mal überhaupt, jetzt, wenn wir das Zeug halt nun mal gebaut haben, wir haben ja schon ganz viele Papiertests gemacht, auch mit Nutzern in den letzten 2 Jahren. Jetzt machen wir die entsprechenden Tests in der realen Welt mit der echten Website und echten Inhalten und gucken mal, was da kommt und sind weiter am Entwickeln, am Feintunen, am Verbessern von dem, was wir haben. Und darüber schaffen wir jetzt auch ein Netzwerk innerhalb der Medienhäuser, die da mitmachen, mit den Redaktionen. Ne? Weil jede Redaktion, die jetzt testet, lernt ja auch, wie es geht. Ne? Und was man machen sollte und was man nicht so machen sollte. Ne? Man muss ja auch sinnvolle Fragen stellen, auch in Bezug auf das, was ich redaktionell erreichen will. Ne? Und dazu muss das ja verknüpft sein mit auch der redaktionellen Idee der Beiträge.
Das heißt, ich veröffentliche einen Beitrag und stoße die Diskussion selber an, indem ich eine spezifische Frage stelle.
Voilà. Das ist die Idee. Na, und dazu muss aber natürlich auch die Redakteurin dann sich selber diesen Kopf machen und sagen, was passt denn zu meinen Beitragen? Was sind die Gespräche, die überhaupt sinnvoll wären? Na, und da haben wir schon gemerkt, dass auch so ein paar Gespräche, die wir versucht haben anzustoßen, nicht wirklich zündeten jetzt in den Tests. Und dann haben wir uns nochmal überlegt und gesagt, ja klar, sei ich langweilig. Na, und auf solche Ideen zu kommen, ne, was ist eine spannende Diskussion und was nicht, das braucht auch Erfahrung, ne? Und das ist auch etwas, wo viele Leute miteinander diese Erfahrung machen müssen. Und auch für diesen Prozess nehmen wir uns Zeit. Und deswegen haben wir auch noch Testphase bis 2027. Erst dann gehen wir in den Regelbetrieb. Und ein ganz wichtiges Element dabei ist natürlich, dass wir in der langfristigen Wachstumsstrategie auch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen stehen bleiben. Deswegen sind wir offen für die Teilnahme auch von kommerziellen Medienhäusern? Sind wir offen für Organisationen aus der Zivilgesellschaft, für Museen, Stiftungen, Wissenschaft? Wir wollen ein Netzwerk bauen, langfristig, was über uns als Öffentlich-Rechtliche hinausgeht. Weil wir nur so glauben, dass wir eine Relevanz erreichen können und eine Größe, dass das Ganze auch funktioniert.
Das heißt, ich könnte mich auch bei irgendeiner anderen Organisation anmelden, einen Account machen und dann würde ich da irgendwas kommentieren und das wäre dann auch in der ZDF-Mediathek sichtbar? Oder ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen.
Naja, die Grundidee ist ja, dass wir die Konversationen, die wir als einzelner Sender anbieten, das ZDF zum Beispiel, dass wir die teilen mit anderen, die ähnliche Inhalte haben. Fangen wir natürlich in Deutschland mit der ARD an, ne, dass wir bestimmte Sachen halt dann gemeinsam machen. Aber auch international könnte man sich das vorstellen, weil ja auch die KI-Übersetzung inzwischen so gut funktioniert, dass die Sprachbarriere ja faktisch weg ist. Und dieses Teilen, das haben wir noch nicht gebaut, das steht für nächstes Jahr auf der Roadmap, wird über Prinzip des Feediverse funktionieren. Das Feediverse ist eine Möglichkeit. Mastodon ist da in Deutschland das bekannteste. Blue Sky gehört auch dazu. Das sind dezentrale Netzwerke, die Inhalte teilen können. Das ist so ein bisschen wie E-Mail. Bei E-Mail habe ich auch ganz viele Server, aber sie reden alle miteinander und ich kann deswegen E-Mail von jedem E-Mail-Account zu jedem.
Während ich jetzt, wenn ich auf X was schreibe, würde man es bei Facebook nicht sehen, ne? um das zu erklären.
So,
ja.
Und Social ist eben bisher anders gebaut. Ne? Und das Feediverse will das ändern, will die Technik dahinter so bauen, dass eben wieder dezentral zwischen verschiedensten, die da miteinander arbeiten, Inhalte geteilt werden können. Und dann könnte das so aussehen, dass wir zum Beispiel einen Wissenschaftsbeitrag haben von Terra X, der sich um irgendein Thema kümmert, was weiß ich, nehmen wir mal was ganz Neutrales, wie zum Beispiel Astroforschung. Ne? Und da sind also die neuesten Erkenntnisse über die Sonnensysteme, bla bla bla. Der RX hat eine schöne Geschichte dazu, hat einen Film oder vielleicht noch irgendwie Harald Lesch oder was wir da so haben. Und die Helmholtz-Gemeinschaft hat ein Institut, wo diese Forschung stattfindet. Und mit denen haben wir eh schon für den Beitrag zusammengearbeitet. Und dann bringen die ihre Sicht der Dinge auf ihre Website. Machen die tatsächlich heute schon. Und dann merken wir auch, das gleiche Thema, haben wir auch zusammengearbeitet. Dann werden diese Konversationen auf diesen beiden Websites zusammengebunden über das Fediverse. Und dann kann ich eben, wenn ich von Helmholtz komme, dort was posten und dann sehe ich das aber bei TerraX, weil ist ja die gleiche Thematik, das gleiche Gespräch. Und so sollen diese Spaces, deswegen auch ganz bewusst ZDF Spaces, Plural genannt, einander überlappen und an den Stellen zusammenwachsen, wo es sich inhaltlich anbietet und wo daraus ein Mehrwert für das Gespräch entsteht.
Da ist natürlich jetzt gerade noch der große Haken. Wir haben jetzt die ganze Zeit geredet über, man kommentiert Inhalte zum Beispiel vom ZDF, vielleicht auch Inhalte von einer anderen Einrichtung. Aber wenn wir jetzt bei diesen Plattformen wie Mastodon sind, die leben ja eben eigentlich davon, dass User und Userinnen selber Inhalte teilen können. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Level von Austausch und macht ja eigentlich auch den Kern von sozialen Medien aus.
Ja, da kommen wir an einen Punkt, den wir auch oft diskutiert haben im Projekt und wo wir in diesem Sinne aus der Nische wachsen, auch zuerst mal gesagt haben, gut, da schauen wir später drauf. Wir können mit dem, was wir machen, sprich redaktionell veranlasste Inhalte und dazu Gespräche, das ist in unserem Auftrag drin, das dürfen wir, das sollen wir machen, damit kommen wir schon mal ein Stück weit auf dem Weg. Und wenn das wirklich erfolgreich ist, dann wird es ein Bedürfnis geben, diese Techniken auch breiter zu nutzen, im Sinne eben auch von individuellen Posts, von Themen, die nicht redaktionell veranlasst sind und so weiter. Die Frage, wo das dann stattfinden soll, können wir alleine nicht beantworten, weil wir dazu keinen Auftrag haben. Insofern richten wir diese Frage ein Stück weit an die Politik, weil die beschreibt unseren Auftrag und die Politik will auch, dass wir darüber sprechen mit ihnen. Da gibt es interessante Austausche bereits, wie weit das jetzt gehen soll.
Auch mit der neuen Regierung?
Auch mit der neuen Regierung, ja, selbstverständlich. Und das ist noch nicht konkret, ne? Sondern das ist zunächst mal eher nach dem Motto, wir wollen miteinander verstehen, worum es geht und was die Möglichkeiten sind. Aber das ist ein Punkt, wo ich nur sagen kann, da sind wir nicht unbegrenzt handlungsfähig. Ne? Wir haben einen Auftrag, den machen wir, an den halten wir uns. Man kann mehr denken. Aber dann muss man uns beauftragen oder eine andere Form finden, wo es passiert. Es könnten ja auch andere Akteure da aktiv werden. Es soll ja ein Netzwerk, ein breites Netzwerk werden von öffentlich-rechtlichen, kommerziellen Stiftungen, whatever. Vielleicht werden andere vielleicht diese Funktion wahrnehmen. Who knows? Aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir definieren das jetzt nicht zu Ende. Weil da sind so viele Unbekannte drin, so viele Sachen, die man nicht weiß, wann sie wie funktionieren. Warum soll man da jetzt Energie reinstecken? Wir stecken die Energie zuerst mal darin rein, dass das, wo wir was können und wo wir einen Auftrag haben, wo wir Fachwissen haben, wo wir Redaktionen haben, dass wir da weiterkommen auf den eigenen Plattformen. Und dann schauen wir mal, wie weit die Reise geht.
Ich habe noch so ein kleines journalistisches Störgefühl, weil du so eben was über Zusammenarbeiten gesagt hast, auch bei Beiträgen. Natürlich gibt so ein Sender dann schon auch Unabhängigkeit auf, wenn er Kooperationen eingeht?
Ach, jein. Ich verstehe das Störgefühl, aber ich glaube, dass wir da neu denken müssen. Das hat damit zu tun, dass wir als Medienhäuser nicht mehr alleine in dieser Medienwelt sind, sondern dass wir uns diese Welt teilen mit Influencern, mit interessensgeleiteten Gruppen, mit staatlichen Akteuren, mit Arschlöchern, mit allen möglichen Leuten, die alle gleichen Zugang haben zu dieser digitalen Welt. Und wir als Medienhäuser haben nicht mehr diese Exklusivität, die wir früher hatten. Und das führt dazu, dass wir uns anders begreifen müssen, nämlich nicht mehr als die Leuchttürme, die im Prinzip wissen, wo es hingeht und quasi die Welt beglücken, kanzelhaft, irgendwie, wo es lang geht. Sondern wir müssen Teil sein dieser Welt, auf Augenhöhe mit anderen, die wir mögen oder auch nicht. Für die journalistischen Inhalte stehen wir gerade. Und da haben wir einen Auftrag und haben unsere Ethik, haben unsere handwerklichen Regeln, die müssen alle bleiben und die sind wichtiger als je. Da haben wir auch einen Vorteil, dass wir das so machen. Aber auch innerhalb der journalistischen Arbeit wird Partnerschaftlichkeit wichtiger werden. Und auch als Journalist muss ich mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht Journalist sind. Und zwar nicht mehr nur als Informanten, sondern auch als Leute, die vielleicht auch selber was veröffentlichen, weil sie Fachleute sind, weil sie als Influencer einen riesen Einfluss haben. Da darf ich als Journalist keine Scheuklappen haben oder keine Berührungsängste. Natürlich müssen wir unseren Journalismus so weiter ausüben, dass er seinen Grundsätzen, seinen ethischen Grundlagen und seinen Funktionen erfüllt. Da haben wir eine ganz wichtige Rolle. Aber diese Rolle werden wir nur erfüllen können, wenn wir uns öffnen. In der Abschottung werden wir diese Rolle immer weniger leben können.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht alle in deinem Haus so unterschreiben.
Das ist eine ganz interessante Debatte bei uns. Es gibt natürlich einige, die irgendwo den alten Zeiten nachtrauern und versuchen, solange es geht und vielleicht bis zur Pensionierung die alte Welt zu leben. Aber die Journalisten, die ich kenne hier im Haus, die sind eigentlich alle sehr offen, was diese neuen Welten angeht, sehr suchend. Und wenn der eigene journalistische Wert der Arbeit man da selbstsicher ist und weiß, was man leistet und weiß, was man kann und was, dass das gut ist, dann weiß man auch, wo man die Grenzen ziehen muss in der Partnerschaftlichkeit, ne? Wo man auch nicht zusammenarbeiten darf, um den Journalismus in seiner Qualität und in seinem Kern zu erhalten. Aber eben auch, wo ich Vorteile habe, wenn ich mich diesen neuen Möglichkeiten öffne. Ein ganz konkretes Beispiel, das haben die Kanadier eingebracht, wir nennen das Ask Me Anything, frag mich, was du willst. Das haben die im Radiokontext entworfen und benutzen es auch schon als Tool, dass wenn man so einen Themenschwerpunkt hat, was die im Radio regelmäßig machen, dann fangen die ein paar Wochen vorher an, zu diesem Thema zuerst mal bekannt zu machen, dass da was kommt und dann ins Gespräch zu kommen mit Nutzern. Ask me anything. Also zuerst mal die Nutzerinnen werden gefragt, was interessiert euch? Dann kommen alle möglichen Themen rein. Dann wird zurückgespielt und wird gesagt, ja, aber das und das haben wir hier schon gemacht, da gibt es einen tollen Beitrag, das passt nicht zum Thema, aber das ist spannend, weil das ist genau eigentlich das, was wir machen wollen. Und darüber entspinnt sich ein Gespräch, das durchaus auch mit beeinflusst, was dann tatsächlich bei dem Schwerpunkt gesendet wird. Aber trotzdem bleibt es natürlich ganz klar unter der journalistischen Kontrolle, die da nötig ist, damit ein journalistisches Produkt am Schluss entsteht. Aber durch diese Nutzungsbeteiligung mit Nutzerinnen und Nutzern habe ich natürlich eine andere Art auch der Bindung dann mit dem Publikum. Ne? Anderes Form von Engagement. Und das hat in Kanada bereits sehr, sehr gut funktioniert.
Okay, aber da bin ich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, weil für mich klang das jetzt kurz so, als könnte irgendeine Forschungseinrichtung ihre PR dann an einen öffentlich-rechtlichen Sender ausladen und auslagern und ihre Studien so dann veröffentlichen oder an die Öffentlichkeit bringen. Nee, darum geht's nicht so.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, deswegen sage ich, der Kern unseres Journalismus muss erhalten bleiben. Ne? Und PR zu erkennen und im Gegenteil auch zurückzuweisen, das ist ja auch nichts Neues. Ne? Das ist ein ständiges Thema.
Das heißt, wenn wir jetzt mal so die Vision nochmal vielleicht so eine Schleife drum binden, dann geht es darum, wir hätten vielleicht irgendwann hier in Deutschland Plattformen von ganz verschiedenen Anbietern, die aber miteinander kommunizieren können. Das heißt, Debatten können plattformübergreifend stattfinden und diese Plattformen gehören im besten Fall öffentlich-rechtlichen Sendern, gemeinnützigen Organisationen, anderen Einrichtungen, aber eben nicht mehr den US- oder chinesischen Tech-Konzernen. So, das wäre vielleicht das Langfristige.
Korrekt. Und ich würde aber ganz bewusst auch die hiesigen kommerziellen Medien mit in der Liste
aufführen. Ja, genau, die habe ich jetzt vergessen, aber klar, ja.
Also es gehört einfach dazu und das ist auch unser Sinn und Zweck, auch von dem, was wir tun, natürlich ein Stück weit eben digitale Souveränität zurückzugewinnen, ne? Und eben als Europäer etwas zu gestalten, so wie wir als Europäer das wollen. Ne? Und das erleben wir ja gerade, dass das eben von den Interessen, die zum Beispiel in den USA sich im Moment entwickeln und sowieso was in China passiert, halt verschieden sind. Ne? Und bisher war es für uns halt sehr bequem, dass wir dadurch, dass die USA so nah dran waren an dem, was wir wollten, da konnten wir halt einfach deren Kram mitbenutzen. Aber dort scheint sich ja eine Entwicklung anzubahnen, zu meinem großen Bedauern, die in eine andere Richtung gehen könnte. Ne? Und umso wichtiger ist es, dass wir uns auf eigene Füße stellen und das eben so anbieten können, wie wir es hier für richtig halten.
Aber dann würde ich zum Schluss nochmal dich bitten, kurz in dich zu gehen. Kannst du dir tatsächlich vorstellen, für mich klingt es nach einer sehr großen Vision, kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass wir in 5 oder 10 Jahren hier sitzen und dieses Gespräch führen und es sind neue Plattformen entstanden und die anderen spielen gar nicht mehr so eine Rolle und ein ZDF-Nutzer sagt, ach nee, YouTube, da will ich nicht kommentieren, Insta, das ist es nicht, ich mache das bei euch?
Also ich würde es ein bisschen anders formulieren. Wir sind nicht angetreten mit dem Ziel, die anderen Plattformen zu verdrängen. YouTube wird weiter bestehen, Insta wird weiter bestehen und die werden dort ihre Debatten so führen, wie sie dort geführt werden. Und es wird Leute geben, die das mögen. Alles gut. Was mein Ziel wäre, dass wir in 10 Jahren, wenn wir hier wieder über das Projekt sprechen, sagen können, es gibt eine Alternative. Und diese Alternative wird von den Leuten genutzt, die diese Alternative schätzen, weil das eben anders ist. Und das halte ich für realistisch. Also gehen wir zurück an den Anfang des Gesprächs zur Tagesschau.de. Ne? 1995, als ich dieses erste Video sah, da haben viele nicht den Sprung sich vorstellen können zu, sagen wir mal, 20 Jahre später, dass selbstverständlich alles, was Video ist, übers Internet funktioniert und dort seine dominante Rolle entfaltet. Ich konnte mir das vorstellen. Und ich kann mir auch heute vorstellen, dass wenn wir dabei bleiben und es ernsthaft machen und alle notwendigen Schritte noch tun, die vor uns liegen, und da steht noch eine Menge vor uns, dass wir das Ziel tatsächlich erreichen können.
Und dann würde ich von dir gerne noch wissen, was dich antreibt, genau dieses Thema weiterzumachen, weil auch das haben wir ja am Anfang des Gespräches geklärt. Du bist gar nicht jemand, der selber so in Online-Debatten aufgeht als Mitdiskutant.
Nicht als Mitdiskutant, aber ich verfolge Online-Debatten sehr, sehr intensiv. Also die Wallflower als Typ, dieses Mauerblümchen, will ja wissen, was abgeht. Und wichtige Debatten zu kennen und zu wissen, dass sie geführt werden, ist schon etwas, was mir auch persönlich wichtig ist. Im Kern bin ich ja auch deswegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch so lange geblieben, trotz vieler Frustrationen, die es hier auch immer gibt und vieler schwierigen Momente, weil ich diese Idee eines nicht gewinnorientierten, gemeinschaftlich verfassten Medienraums für absolut wichtig und richtig halte. Und wir sehen ja auch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn sie ihre Aufgabe wahrnehmen, wirklich einen Vorteil für die Demokratie bieten. Das sieht man nämlich im Negativen überall dort, wo es nicht klappt. Ne? Und da kommt jetzt eben auch stärker noch rein die Debatte auch von der Politik aus, durchaus ja auch mit angeschoben, über die Frage, ob wir eben auch nicht nur Inhalte dabei produzieren sollen, wie wir das schon lange tun, sondern auch helfen sollten, Infrastruktur aufzubauen. Und genau das versuchen wir, dass der öffentliche Raum, der immer öffentlich war am Analogen, im Digitalen auch weiter besteht und dass es einen digitalen öffentlichen Raum gibt. Weil das, was wir erleben in den letzten 10 Jahren, ging in die völlige andere Richtung, dass wir nämlich nur noch in digitalen öffentlichen Räumen unterwegs waren, die privat sind, wo es ein Hausrecht gibt und wo die Spielregeln nicht demokratisch festgelegt werden, sondern von den Besitzern. Und wenn man sich das einfach nochmal zurückdenkt in die analoge Welt, dann hätten wir eine Welt, wo eben der Marktplatz unter Privatbesitz ist. Und wo es einen Besitzer dieses Marktplatzes gibt, der dort sagt, was geht und was nicht geht.
Und wer draufkommt und wer nicht.
Die Stadtverordnetenversammlung hat nichts zu sagen auf ihrem Marktplatz. Und das ist eine Welt, die möchte ich nicht haben.
Hast du zum Schluss vielleicht aus all deiner Beschäftigung mit Online-Debatten noch einen kleinen Tipp für alle, die zuhören, gerade auch die nicht Journalistinnen oder Journalisten sind? Was können wir alle vielleicht auch tun, um Online-Debatten besser zu machen oder die Spaces, die Diskursräume im Internet besser zu nutzen, zu besseren Orten zu machen?
Naja, es gilt das letztlich, was auch in der analogen Welt gilt. Und das ist ein ganz simpler Satz. Erst denken, dann reden.
Oder erst denken, dann tippen in dem Fall.
Voilà.
Vielen Dank für deine Zeit, Robert Amlung.
Dankeschön.
Was ich in diesem Podcast gelernt habe. Robert Amlung und ich sind beide Mauerblümchen. Ich beteilige mich nämlich auch sehr selten an Diskussionen in sozialen Medien. Aber ich lese viel mit Und deswegen fände ich das schon gut, wenn es im Internet mehr echten Austausch geben würde, wo niemand für seine Meinung niedergemacht wird und Menschen sich nicht ständig gegenseitig höhnisch zurechtweisen. Vielleicht ein zu großer Traum, aber es hat mir Spaß gemacht, mit Robert Amlung darüber nachzudenken. Das war Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wenn ihr Feedback für mich habt, dann schreibt mir sehr gerne eine Mail an annika@übermedien.de. Oder ihr meldet euch einfach über den Insta-Kanal von Übermedien. Wir bei Übermedien sind die, die genauer hinschauen. Wir decken Fehler in der Berichterstattung auf, wir erklären die Hintergründe und wir zeigen, was daran für euch wichtig ist. Wenn ihr also Lust auf guten Journalismus habt, aber Medien nicht einfach alles glauben wollt, dann abonniert am besten unseren kostenlosen Newsletter. Der liefert euch einmal in der Woche Antworten auf eure Fragen. Mehr dazu auf übermedien.de. Redakteurin dieser Folge war Lisa Kräher, die Musik kommt von Alexander Graf. Ich bin Annika Schneider und ich habe mich total gefreut, dass ihr dabei wart. Tschüss!